Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir gehen weiter in dem Text über die vier edlen Wahrheiten, also die erste Lehrrede, die der Buddha gehalten hat. Da sind wir noch nicht ganz durch. Wir haben bis jetzt die ersten drei edlen Wahrheiten kennen wir. Die erste war, ich sage es jetzt mal so im ärztlichen Schemata, die Symptome der Krankheit. Dass offensichtlich so, wie wir Leben wahrnehmen, dass es immer irgendwelche unbefriedigende Teile gibt. Irgendwas passt immer nicht. Oder auf Neudeutsch, shit happens. Irgendwas geht immer schief. Ich glaube, es gibt zwei Aspekte dabei. Der eine Aspekt ist, dass wir das akzeptieren, dass Dinge einfach nicht so funktionieren, wie wir uns das immer vorstellen. Und der zweite Aspekt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Die zweite edle Wahrheit ist die Wahrheit von den Ursachen des Leidens. Die Hauptursache ist unsere Gier. Also Gier nach Sinneseindrücken, Gier nach Dingen, Gier nach Selbstbestätigung oder Gier nach Vernichtung. Das sind so die drei Hauptvarianten. Die dritte edle Wahrheit ist die der inhärenten Gesundheit. Nibbana oder Nirvana. Das Freisein von Gier, Hass und Aversion und Verblendung. Und die vierte edle Wahrheit ist eigentlich die Meditation. Das heißt, ist der Weg, wie wir zu diesem Zustand oder zu dieser inneren Haltung der Freiheit von Gier, Aversion und Verblendung kommen. Und das ist der achtfache Pfad. Hier in dem Text ist der achtfache Pfad gar nicht ausgeführt. Der ist nur erwähnt, wenn ich das so richtig schnell überfliege. Deswegen habe ich einen anderen Text mitgebracht, um da mal so ein bisschen zu stöbern, was es da alles so an Aspekten gibt. Der achtfache Pfad heißt zwar im Pali Marga. Marga ist der Begriff für Weg. Also insofern ist das Bild schon, ich stehe hier und will irgendwo hin. In den frühen Interpretationen dieses achtfachen Pfades oder Weges sind die einzelnen acht Pfadglieder oft in einer Reihenfolge interpretiert worden. Ich glaube, das entspricht nicht mehr unserem heutigen Verständnis. Und von den Lehrern, bei denen ich praktiziert habe, die haben eigentlich das Verständnis gehabt, dass es eher ein Netzwerk ist. Das heißt, es gibt acht unterschiedliche Aspekte von unserem Training oder Baustellen, an denen wir arbeiten können. Und im Prinzip ist es vollkommen wurscht, wo wir anfangen. In unserer Szene, die so ab den 70er Jahren entstanden ist, gibt es einen großen Schwerpunkt auf Meditation. Aber eigentlich kann man auch am ethischen Verhalten beginnen, weil Ethik ist die Basis von der Meditation. Oder man arbeitet an der inneren Haltung. Insofern glaube ich, sollte man sich wirklich diese acht Pfadglieder als acht unterschiedliche Aspekte betrachten, die ineinander greifen und sich gegenseitig auch verstärken. Nicht so als Reihenfolge, dass man eins nach dem anderen abarbeitet, sondern eher so zyklisch. Und man wird merken, dass man immer wieder an verschiedene Punkte kommt, wo das eine Thema, wo man glaubt, das habe ich jetzt eigentlich vielleicht schon erledigt, und das kriegt dann wieder so eine neue Wendung und dann hat das wieder eine neue Bedeutung und man sieht wieder neue Aspekte, wo man ein bisschen schauen kann, wie gehe ich damit um. Das ist mir wichtig bei dieser Idee. Grundsätzlich lassen sich diese acht Pfadglieder in drei Aspekte unterscheiden. Und das ist einmal, gibt es drei Pfadglieder, die sind für die Ethik. Traditionell wird im Buddhismus die Ethik als Basis gesehen. So wie wenn man ein Haus baut, ist das Fundament ist die Ethik. Und wenn auf der Ethik irgendwas schief geht, ist wurscht, was man drauf baut, es wird nicht halten. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt dieses Konzeptes. Es gibt viele Meditationsinterpretationen, sage ich jetzt mal, die fokussieren sehr stark auf Meditation, Meditation, Meditation und alles drumherum ist dann wurscht. Und dann macht aber Meditation keinen Sinn mehr, wenn das in einem luftleeren Raum passiert und vielleicht nur noch dazu führt, dass es mir nur noch gut geht und die anderen sind mir ganz egal und alles Mögliche. Und das Interessante am Buddhismus ist das, dass es ein umfassendes Konzept ist, wo die Basis Ethik ist. Auf der Ethik baut dann die meditative Schulung auf. Meditation bedeutet im Buddhismus, also der Begriff Meditation ist ja kein buddhistischer Begriff, sondern ist ein lateinischer Begriff, also kommt aus unserem westlichen Denken. Der adäquate buddhistische Begriff für Meditation ist Bhavana. Bhava ist ins Sein, also das Sein. Und Bhavana ist sozusagen die Tätigkeit davon, das heißt etwas ins Sein bringen, also etwas sichtbar machen, könnte man sagen, was schon da ist. Das heißt, wenn wir zum Beispiel allumfassendes Wohlwollen üben, heißt die Übung Metta Bhavana, das allumfassende Wohlwollen manifestieren oder ausdrücken. Das ist der buddhistische Begriff im Pali-Kanon für Meditation. Wenn wir innere Ruhe praktizieren, Shamatha, dann heißt das eigentlich Shamatha Bhavana. Das gehört zusammen. Und die Idee dabei, das ist schon auch in diesem Begriff Bhavana mit drin, also etwas ins Sein bringen, bedeutet, dass das schon vorhanden ist, was ich ins Sein bringen möchte. Also ich muss mich nicht besonders anstrengen, freundlich zu sein, sondern ich versuche eher, die Dinge aufzulösen, die mich hindern, freundlich zu sein, also meine innere Freundlichkeit zu manifestieren. Das ist so wie beim letzten Mal dieser Begriff der inhärenten Gesundheit, also die Idee, dass wir von uns aus gesund sind. So sind alle Meditationsformen basieren auf der Vorstellung, dass die Fähigkeit, die wir mit einer speziellen Meditation üben, dass die in uns schon vorhanden ist und dieser Übungsweg darin besteht, die Hindernisse abzubauen, damit das, was vorhanden ist, zur Geltung kommen kann. Wir brauchen zwar Anstrengung, um uns hinzusetzen, um die Übungen zu machen, okay, aber der Prozess an sich ist ohne Anstrengung. Also ist mühelos, weil es ist schon da. Ja, ich muss mich nicht besonders anstrengen für etwas, was schon da ist. Das ist die Idee dahinter. Und das ist ein anderes Lernkonzept oder Trainingskonzept, wie wir das hier im Westen haben. Wenn wir von Training reden, haben wir oft so eine Idee, wie wenn man eine Fremdsprache lernt. Das heißt, ich lerne neue Vokabeln, die ich vorher nicht kannte. Ich addiere eigentlich etwas zu meinem jetzigen Wissen dazu. Im Buddhismus ist es genau umgedreht. Der Genro, einer meiner Lehrer, der hat immer gesagt, es geht nicht darum, mehr zu lernen, sondern es geht darum, das, was überflüssig ist, loszuwerden. Also wir haben zu viel im Kopf, was uns hindert, unser Potenzial zu manifestieren. Also das ist sozusagen eine andere Denklogik. Und ich finde eine sehr, sehr positive Denklogik. Und in den 60er Jahren ist diese Logik auch in unsere westlichen Entwicklungspsychologien eingeflossen. Also es gibt innerhalb der Psychotherapie eine eigene Richtung, die nennt sich humanistische Psychologie, ist in den 60er Jahren entstanden und die haben genau an diesem Menschenbild begonnen. Das heißt, wenn vorher die Psychotherapie durch Sigmund Freud so charakterisiert sind, dass wir triebgesteuert sind, ja, also eigentlich nichts anderes als ein Tier ist, was nur den Trieben hinterher hechelt und dann ist so ein bisschen eine dünne Schicht von Kultur drauf. Ist das nicht so ein positives Menschenbild, wie es dann davor ja auch im Christentum gab? So mit der Idee, wir sind voll Sünde und Erbsünde und irgendwie so. Ist auch nicht so ein tolles Menschenbild eigentlich, dass irgendwie von Grund auf irgendwas mit uns falsch läuft. Und diese humanistische Psychologie in den 60er Jahren hat also diese Ideen aus Asien übernommen und gesagt, der Mensch an sich ist gut. Punkt. Und damit haben sie an die westliche Aufklärung angeknüpft, also Rousseau zum Beispiel. So sollte man auch diesen Trainingsaspekt verstehen. Jon Kabat-Zinn formuliert es immer so mit diesem Aspekt des Erforschens. Ich muss nicht irgendetwas machen oder irgendetwas sein, wo ich irgendwo lese, aha, du musst so und so sein, jetzt muss ich versuchen, so und so zu werden, sondern der Prozess ist eher, bei mir zu schauen und bei mir zu erforschen, wie funktioniert das? Was kann ich tun, um positive Aspekte zu manifestieren und wie blockiere ich mich selbst? Und das ist ein viel offener Begriff, finde ich. Also das Erforschen und nicht so zwanghaft etwas sein zu wollen, was man vielleicht nicht ist, sondern wirklich hinschauen, offen zu sein. Und ich denke, das andere Element ist die Akzeptanz. Das heißt, einfach sich auch so anzunehmen, wie man ist. Mit den hellen Seiten und mit den dunklen Seiten. Und wir haben alle dunkle Seiten. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, das ist eigentlich schon uralt, also die deutsche Übersetzung ist uralt, und zwar von Jnana Tilokha. Nanati Loka war der erste deutsche buddhistische Mönch, der nach Sri Lanka gegangen ist und dort sich ordinieren lassen. Ich glaube 1905 oder so in der Größenordnung oder 1906, 7, so dieser Größenordnung. Und hat also ganz, ganz viele Texte aus dem Pali-Kanon übersetzt. Und
Entschuldigung, haben wir schon über ihn gesprochen?
Über Nanati Loka?
Haben wir den schon überhaupt in den letzten Malen
mal? Habe ich bestimmt schon mal erwähnt. Okay. Also es gibt so zwei Highlights. Ja. Das ist einmal der Nanati Loka, das war der erste. Und dann gibt es seinen Schüler, das ist der Jnanaponika. Der ist in den 20er, 30er Jahren, glaube ich, ist der sozusagen Mönch geworden. Und der hat auch viel übersetzt. Und das sind die zwei buddhistischen Mönche in Sri Lanka, die große Teile des Pali-Kanons Deutsch übersetzt haben. Der Nanati Loka war der Ältere und der war eher sprachlich sehr genau, hat aber mit Meditation nicht so viel am Hut gehabt. Der Jnanaponika, sein Schüler, hat dieses Manko wahrgenommen, das in den, ich glaube in den 50er, 60er, ich glaube in den 50er Jahren war das, dass die Meditationsschulung eigentlich in Sri Lanka ausgestorben war. Dass die eigentlich keine Ahnung mehr hatten, worum es bei Meditation geht. Und er ist dann nach Burma gefahren, wo es also noch eine lebendige Meditationstradition gab und wo sozusagen das, was im Pali-Kanon beschrieben wurde, auch wirklich umgesetzt wurde. Also nicht nur auswendig gelernt, sondern umgesetzt in Praxis. Und hat dort bei Mahasi Sayadaw, so werde ich mich erinnere, das war ein ganz berühmter Meditationslehrer in Burma, einige Monate praktiziert und ist dann zurück nach Sri Lanka gefahren und hat also dann ein ganz berühmtes Buch geschrieben, Geistestraining durch Achtsamkeit, glaube ich, heißt es so. Es gab einen Vorläufer zu dem Buch, das war die zweite Auflage, die dritte Auflage, und das erste hieß nur Satipatthana. Also das ist der Text innerhalb des Pali-Kanons, der sich speziell mit buddhistischer Meditation beschäftigt. Aber der entscheidende Punkt ist, dass er dann sozusagen aus seiner eigenen Erfahrung heraus die Texte interpretiert hat. Und das hat dann nochmal eine neue Qualität bekommen. Das sind die beiden, sage ich mal, aus deutscher Perspektive wichtigsten Personen oder buddhistischen Mönche innerhalb des Pali-Kanons. Und der Schüler vom Jnanaponika, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein Australier war oder ist, der lebt noch, meines Wissens lebt er noch, oder ein Kanadier. Eins von beiden, das heißt, der spricht Englisch und der hat diese Übersetzungstradition aufgenommen und hat die aktuellen adäquaten Übersetzungen des Pali-Kanons sind alle von diesem Schüler von Jnanaponika und das ist Bhikkhu Bodhi. Das ist eine Zusammenstellung, die ist, ich weiß nicht, ob es hier drin steht, wie alt die ist, aber 1910 oder 1906 ist die publiziert worden. Ich weiß nicht genau, sollen wir jetzt chronologisch von 1 bis 8 durchgehen oder fangen wir bei der Ethik an? Eher Ethik? Fangen wir Ethik an. Okay, es gibt drei Pfadglieder, die ich vorhin ja erwähnt habe, die sich mit Ethik beschäftigen. Das ist das dritte Pfadglied, rechte Rede. Das vierte Pfadglied, rechtes Tun oder rechtes Handeln. Und das fünfte Pfadglied ist rechter Lebensunterhalt. Das sind die drei, die diesen Ethikbereich umfassen. Rechte Rede unterteilt sich nochmal in vier Aspekte. Der eine Aspekt ist Ehrlichkeit, also nicht lügen bzw. die Wahrheit sprechen. Der zweite Aspekt ist nicht verletzend zu reden. Der dritte Aspekt ist nicht zu plappern. Finde ich die beste Übersetzung, also nicht so unnötiges Zeug herum. Geschwätz. Und der vierte Aspekt ist, ich weiß nicht genau, wie die Formulierung heißt, also nicht zu hintertragen, also nicht hinter dem Rücken über andere schlecht reden. Zwischenträgerei oder so, also es ist nicht so ein aktueller Begriff irgendwie. Mir fällt aber keinen aktuellen ein, wie man das nennen könnte. Aber es geht darum, andere Leute hinten ausrichten. Aber ausrichten ist auch so, klingt auch komisch, gell? Es ist so dieses hinten herum, böse über andere hinter ihrem Rücken zu reden. Ist das Ausrichten?
Ausrichten ist sich einen Vorteil verschaffen durch dieses...
Ah, einen Vorteil dann nochmal? Okay.
Dass man besser vorsteht, ja.
Aha, okay. Ja, jemanden schlecht machen eigentlich.
Eigentlich jemanden schlecht machen und sich gut machen.
Ja. Oder auch andere Leute gegeneinander aufzuhetzen. Also ich erzähle meiner Nachbarin über die andere Nachbarin, was sie zu mir Böses über sie gesagt hat. Und dann schaue ich mal, wie sie dann auf die andere Nachbarin losgeht.
Dann gehe ich weg.
Genau, und dann gehe ich weg und lasse die beiden sozusagen miteinander sich
anzündeln.
Genau, anzündeln, so auch. Ich glaube, ein Aspekt von diesen Formen von unheilsamer Rede, heißt das so, ist die Aufwertung. Also ist die Aufwertung von einem selbst. Entweder, dass ich Dinge so zurechtbiege, dass ich dabei gut aussteige, das wäre so Lügen, oder so eine leichte Form von Vermeidung, ich will nicht sehen, wie es eigentlich ist, sondern ich rede mir die Sachen schön. Dann verletzende Rede ist natürlich auch immer jemanden niedermachen, entweder in Rage, dass die Hormone einen übermannt haben, oder dass man Bösartiges bewusst macht. Das ist ja auch nochmal eine andere Dimension von verletzender Rede. Dass man das wirklich als Mittel einsetzt, um jemanden niederzumachen, um besser dazustehen.
Und vorsätzlich, ne?
Vorsätzlich, genau. Das wäre vorsätzlich, ja. Ich weiß nicht, hat Plappern etwas damit zu tun, dass man besser dasteht? Vielleicht. Ja. Eigentlich nicht. Es ist eher so unbedachtes, achtsames Entertainment. Irgendwie so irgendwas erzählen. Manchmal ist es, also es hat schon manchmal so eine Note von sich wichtig machen. Man weiß alles, man weiß über den Nachbarn Bescheid und da hat man schon was gehört, da kann man mitreden und so. So. Aber manchmal ist es auch nur hirnloses Geplapper. Geht auch. Und ich glaube, das Hintertragen hat auch was Aufwertendes. Dass man sich selbst dann in so einer Machtposition glaubt zu sein.
Sich inszenieren.
Sich inszenieren.
Ich gell? Bin der ja. Beste von ja. Dort bis nach ja. Vieler.
Ja. Das ist ja ein bisschen dieses projektive Element. Also das machen immer die anderen. Und das Interessante jetzt beim achtfachen Pfad ist natürlich, bei sich selbst zu erforschen, gibt es Aspekte, die für einen selbst aktuell sind. Vielleicht auch nur homöopathisch oder nur manchmal. Aber ich glaube, das Thema ist wirklich zu erforschen, wie funktioniert heilsames Reden in meinem Alltag und wie funktioniert unheilsames Reden in meinem Alltag. Ich glaube, da hat jeder seine eigene Baustelle. Also jeder, den einen ist eher das verletzende Rede, beim anderen ist eher das Plappern vielleicht ein Thema. Oder
ist das Stillsein auch da in diesem Bezug? Nichts sagen.
Im Buddhismus wird eigentlich die Stille positiv gesehen. So meinst du?
So meinst du es.
Okay. Es gibt ja auch dieses Kampfschweigen. So nach dem Motto, wenn man sich dann streitet, was, du redest jetzt nichts mehr mit mir? In dem Kontext kann es was Böses sein, wenn man jemanden auflaufen lässt oder einfach stehen lässt. Das kann schon so
passiv-aggressiv.
Ja, genau. Es kann passiv-aggressiv sein. Also man lässt einfach jemanden im Regen stehen oder so. Büßen lassen,
ja,
indem man nichts mehr mit ihm redet.
Ja, genau.
Das wäre auch eine Form von Schweigen. Aber hier in dem Kontext ist Schweigen eher dieses unheilsame Reden zu lassen, zu vermeiden. Das wäre Schweigen im buddhistischen Kontext. Ja, also sich einfach aus solchen Diskussionen raushalten. Besser nichts sagen als plappern. Wir sind keine Übermenschen, niemand von uns. Und ich glaube, da muss man wirklich diese sportliche Haltung auch halten, ja, weil das sind ja auch einfach nichts anderes als Gewohnheitsmuster. Die haben wir uns im Laufe des Lebens angeeignet und die kommen manchmal stärker durch, manchmal weniger stark. Und ich glaube, wichtig ist, sie zu kennen. Wichtig ist, wenn man kann, es zu vermeiden, aber auch zu wissen, manchmal fällt man einfach wieder rein. Und dann muss man auch so freundlich mit sich selbst zu sein und sagen, okay, das war jetzt nicht so besonders, war nicht okay. Okay, ich versuche es nächstes Mal anders zu machen. Ich glaube, so verändern sich die Dinge dann in kleinen Schritten. Vielleicht lassen wir es so stehen, oder? Machen wir dann beim nächsten Mal einfach beim nächsten Ding weiter. Danke.